Hallo und herzlich willkommen zu Darmdamen, Darmdramen mit Alex und Eva. Hallo Eva.
Hallo Alex.
Bevor wir loslegen, müssen wir eine Sache klären. Alle Empfehlungen, die wir heute in Bezug auf die Ernährung geben, beziehen sich auf die entscheidende Frage, was brauchen die Bakterien in unserem Darm, um ein schönes und erfülltes Leben zu führen?
Geht es den Bakterien gut? Geht es dem Menschen gut?
Und wir trennen das deshalb so strikt, weil wir keine Diätologinnen oder Ernährungsmedizinerinnen sind. Wir kennen uns auf einem anderen Gebiet gut aus. Wir wissen, was die Bakterien satt macht.
Alex, ich glaube, wir sollten zuerst einmal das Thema der heutigen Episode verraten.
Stimmt, da hast du recht.
Nachdem ich ja während unserer letzten Podcast-Folge echt hungrig geworden bin, haben wir uns gedacht, reden wir heute mal vom hungrigen Darm. Denn es ist ja so, füttern wir die Darmbakterien, bilden diese als Dankeschön Stoffe, wir nennen die auch Metabolite, die für die Gesundheit des Menschen sehr, sehr wichtig sind.
Ich würde sagen, eine klassische Win-Win-Situation.
Ja, Alex, da kommt bei dir jetzt wieder die Leistungssportlerin durch. Aber du hast recht, es profitieren beide davon, der Mensch und die Bakterien. Nur stellen wir uns im echten Leben viel zu selten die Frage, was ernährt eigentlich die Bakterien in meinem Darm?
Dabei ist das ganz einfach. Das, was wir an den Würstelständen, den Fastfood-Buden oder leider auch oft in den Kantinen auf der Schnelle gegessen wird, das macht im besten Fall den menschlichen Anteil von uns satt. Die Bakterien schauen dabei sozusagen durch die Finger. Im Fastfood oder stark verarbeiteten Lebensmittel ist der Gehalt an Ballaststoffen verschwindend gering. Genau diese Stoffe würden aber unsere Bakterienmitbewohner dringend brauchen, um sich wohlzufühlen, sich zu vermehren und uns vor krankmachenden Keimen zu schützen.
Wir Menschen denken halt zuerst einmal nur an unseren Heißhunger. Da kommt dann lieber das Schweinsschnitzel und die Schokoschnitte auf den Tisch als ein Kichererbsen-Eintopf oder ein Kürbiscurry. Wenn wir aber energiegeladen und fit durchs Leben gehen wollen, bestenfalls bis ins hohe Alter, dann lohnt es sich, an unsere Darmbakterien zu denken und für diese einfach mitzuessen.
Ehrlich, mir war das früher auch nicht klar. Es muss sich auch niemand komisch fühlen, weil er bislang gedankenlos seine Nudeln mit Tomatensauce in sich hineingeschaufelt hat und gedacht hat, das ist eh schon total gesund, aber es lohnt sich, da ein bisschen weiter zu denken.
Über den Tellerrand hinaus.
Wir haben ja bereits in der ersten Folge davon gesprochen, wie wichtig das sogenannte Mikrobiom in unserem Darm für unsere Stimmung ist. Nochmal kurz zur Wiederholung. Das Mikrobiom, von dem wir sprechen, das ist die Gesamtheit aller mikrobiellen Mitbewohner in unserem Darm. Das klingt vielleicht jetzt ein bisschen gruselig, ist aber lebensnotwendig. Somit kann man sagen, you will never walk alone. Das gilt für den gesamten Darm. Die Bakterien, die bilden kurzkettige Fettsäuren und prägen so unser Immun- und Hormonsystem. Wir haben das schon beim letzten Mal auch das Bild mit einer Blumenwiese gebracht. Den Schaden, den da die westliche Ernährung anrichtet, könnte man mit einer Dürreperiode vergleichen. Also wie es teilweise sogar in den Wüstenlandschaften aussieht. Und da gibt es kein Grün in Hülle und Fülle mehr. Das ist alles vertrocknet, bis zu Tode verarbeitet.
Das, was die Bakterien in unserem Darm dringend benötigen, ist also ein gechillter, bewusster Mensch. Jemand, der sich zum Beispiel gerne bewegt, sich nicht zu sehr stressen lässt. Jemand, der Alkohol und Nikotin zwar vom Namen her kennt, aber lieber darauf verzichtet. Ein Mensch, der auf seine Ernährung achtet. Aber die Frage ist, wie gelingt das? Diese Frage begegnet uns im täglichen Leben auch sehr oft. Mhm. Wie kann ich mich ernähren, um den Bakterien in meinem Darm ein schönes Leben zu bereiten? Ich glaube, Alex, wir sind nicht die Einzigen, die gerne mehr für ihr Darmmikrobiom tun wollen. Aber wie geht das eigentlich?
Ja, wir bekommen ja auch sehr oft die Frage, beziehungsweise es herrscht sehr, sehr oft die Irritation, ist es jetzt besser, wenn man sich vegan ernährt? Braucht es eine Paleo-Ernährung? Wie schaut es aus mit Low Carb, High Protein? Sind die Bakterien total genügsam? Was sie am dringendsten benötigen, Trommelwirbel, Ballaststoffe, Kohlenhydrate, Faserstoffe. Yes!
Und zwar brauchen wir Kohlenhydrate, die nicht von den menschlichen Verdauungsenzymen verdaut werden, sondern, so wie sie sind, in den Dickdarm gelangen. Essen wir also Süßkartoffeln und Zwiebeln und Spargel und Haferflocken und Co., dann ist es ein wahres Festmahl für unsere Bakterienflora.
Genau, es ist nämlich tatsächlich so, dass die Bakterien diese Ballaststoffe aufessen oder, wie man auch sagt, fermentiert und damit diese berühmten kurzkettigen Fettsäuren herstellen. Oder, um es ganz hip auszudrücken, SCFAs, Short Chain Fatty Acids. Das ist jetzt nichts Arges, also da muss man sich jetzt auch keine Gedanken machen. Das ist, wie gesagt, was ganz Natürliches.
Ist aber ein Fachbegriff und deshalb bedanke ich mich bei dir, dass du diesen Fachbegriff gleich sofort und selbst geklärt hast. Wenn wir schon bei den Fachbegriffen sind, ergänzen wir noch, dass wir Butyrat und Acetat und Propionat für unsere Gesundheit brauchen können. Die verringern nämlich Entzündungen. Sie unterstützen unser Immunsystem und sie sorgen dafür, dass der Darm wirklich als Barriere wirkt. Also, dass er alles ausscheidet, was uns schaden würde und nur das aufnimmt, was wir wirklich brauchen. Also das, was uns tatsächlich nährt. Da hat der Darm eigentlich schon eine ziemlich ordentliche Aufgabe übernommen. Danke dafür, lieber Darm. Und letztlich heißt es also, wir brauchen viele gute Bakterien in unserem Darm und die wiederum brauchen eine ballaststoffreiche Ernährung.
Und da sind wir Menschen absolut in einer Bringschuld. Ja, denn wenn wir nicht auf unsere Bakterien aufpassen, dann macht es sonst auch keiner. Je mehr Ballaststoffe wir zuführen, umso besser auch für unsere mikrobiellen Mitbewohner. Diese Erkenntnis haben übrigens nicht wir beide gefunden. Die sind von De Filippo und seiner Forschergruppe.
Genau, das war diese Studie, wo die Artenvielfalt der Bakterien ermittelt worden ist. Und zwar mit Stuhlproben von zwei Gruppen. Die erste Gruppe, das waren die Kinder aus Burkina Faso, also aus Afrika. Und die zweite Gruppe, das waren Kinder aus Italien, aus Europa. Und da gibt es grundlegende Unterschiede. Also zum einen werden die Kinder in Afrika bis zum 24. Lebensmonat gestillt. Und dann bekommen sie das zu essen, was es dort zu essen gibt, also überwiegend Pflanzen. Die Kinder haben dort über 1000 unterschiedliche Bakterienarten in ihrem Darm. Bei den Kindern in Italien schaut es dann etwas anders aus, oder Alex?
Genau, also wenn wir hier von den Kindern in Europa sprechen, diese wurden maximal bis zum 12. Lebensmonat gestillt. Das heißt im Prinzip ganze 12 Monate weniger und die bekamen dann eben das Essen, was es bei uns so viel gibt. Viel Zucker, viel Fett, viele Zusatzstoffe. Und das Mikrobiom? Ja, das machte sich deutlich rarer. Das heißt, es gab so zwischen 800 und 1000 Arten. Die Forscher stellten dann auch die Hypothese auf, dass es eventuell deshalb in unseren Breiten so viele Kinder mit Allergien gibt. Bedeutet jedenfalls, je mehr Ballaststoffe wir verzehren, umso mehr Bakterienarten besitzen wir und umso besser geht es uns.
Es folgt eine Werbeeinschaltung. Alex, hast du einen Tipp, wie es gelingen kann, die richtigen Darmbakterien zu nähren?
Um meinen Bakterien ausreichend Nahrung zur Verfügung zu stellen, setze ich auf OmniLogic Fiber. Darüber hinaus regulieren die Ballaststoffe auch die Verdauung, sowohl bei Durchfall als auch bei Verstopfung. Ich nehme einfach ein bis zweimal täglich 5 Gramm und sorge gut für meine Bakterien und mich.
Werbung Ende.
Wie viele Ballaststoffe benötigen wir? Gibt es da eine Zahl?
Gibt es.
Würdest du uns ja auch verraten?
Sehr gerne.
Und?
Eile mit Weile, Alex. Ich rechne noch. Also ich weiß, dass die DGE, also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, 30 Gramm Ballaststoffe am Tag empfiehlt.
Worüber denkst du dann noch nach?
Ja, wie viel man da wovon eigentlich essen muss. Aber jetzt habe ich es. Also für 30 Gramm Ballaststoffe am Tag brauchen wir so ungefähr, und jetzt halte ich fest, 2 Karotten, wir brauchen 2 Kohlrabi, wir brauchen 3 Scheiben Vollkornbrot, wir brauchen 3 Kartoffeln und wir brauchen so ungefähr ein Früchtemüsli und wir brauchen noch so ein Himbeer- oder Beerenkompott. Bohle gilt nicht, obwohl es auch die Beeren hat, aber es muss halt wirklich das Kompott sein. Und das eben tagtäglich. Und auch nicht jeden Tag das Gleiche, sondern halt abwechslungsreich. Das heißt, ja, 30 Gramm Ballaststoffe ist schon ziemlich schwierig, ja, da dran zu kommen. Und deshalb haben sehr viele Personen einen Ballaststoffmangel. Und wenn die Personen den Ballaststoffmangel haben, dann haben wir hungernde Bakterien im Darm. Und in ihrer Not essen die dann das, was halt an Zucker so da ist im Darm.
Die Muzinglykane.
Alex.
Sorry, die Zucker der Darmschleimhaut ist damit gemeint. Das heißt, bevor die Bakterien verhungern, essen sie eben die Darmschleimhaut, die Teil der Darmbarriere ist. Der Darm verliert damit die Fähigkeit, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Und dann kann alles mit dem Immunsystem in Kontakt treten.
Und mit alles meinst du jetzt wirklich alles, alles?
Konservierungsstoffe, Giftstoffe, Keime, alles.
Alex, einigen wir uns auf unseren allerersten Lifehack dieser Folge? Wir essen mehr Ballaststoffe und sorgen damit für unsere Darmbakterien.
Auf jeden Fall. Außerdem kann man sich merken, Bakterien mögen es viel lieber pflanzlich als tierisch.
Ist unser Mikrobiom also vegan?
Nicht unbedingt. Also Studien zeigen aber, dass eine pflanzliche Ernährungsweise mit einer guten Darmgesundheit einhergeht. Das heißt, die Artenvielfalt der Bakterien zunimmt, mehr Butyrat vorhanden ist und Entzündungen weniger häufig vorkommen.
Da gibt es ja auch diesen schönen Spruch von Professor Michalsen,
ja.
der gesagt hat, das beste Fleisch ist das Fruchtfleisch.
Ja.
Aber wenn ich nicht vollkommen auf tierische Produkte verzichten mag, was mache ich dann eigentlich?
Du musst auch nicht verzichten. Es macht hier auch die Dosis das Gift und hin und wieder Fleisch und Fisch bzw. Milchprodukte ist kein Nachteil. Problematisch ist es, wenn man das als Hauptteil isst bzw. das den Hauptteil deiner Ernährung ausmacht.
Wenn ich darüber nachdenke, dann gibt es sowieso kein hundertprozentig richtig oder falsch, oder?
Genau.
Schwierig ist es, wenn wir an Zucker denken. Zucker, der Darth Vader unserer westlichen Ernährungsweise. Also der steckt ja überall drinnen. Da lohnt es sich auf jeden Fall einmal achtsam zu sein und auch die Zutatenlisten unserer Lebensmittel zu studieren. Hast du vielleicht ein Beispiel?
Ein offensichtliches oder ein verstecktes?
Beides.
Tomatensauce, Fertigpizza, Rotkraut, Softdrinks, Smoothies, die Liste ist lang.
Aber das klingt jetzt so, als wären Smoothies per se schlecht. Ist das so?
Ja, das Thema ist, dass wir in kurzer Zeit so viel Fructose aufnehmen. Und das ist nicht nur ein Problem bei einer Fructoseintoleranz, sondern generell. Weil ja auch unsere Leber mit Fructose in der Zeit geflutet wird. Und wir würden ja nie auf einen Haps, einen Apfel, eine Birne, eine Banane und eine Handvoll Spinat mit Orangensaft verzehren.
Mm-mm.
Also das macht man nicht. Und beim Konsum von Smoothie passiert aber genau das.
Also mehr ist mehr bedeutet dann hier leider mehr Ärger.
Ja.
Und wenn wir die Früchte als Ganzes verzehren würden, hätten wir noch die schützenden Ballaststoffe dabei.
Genau. Ja.
Das ist der Unterschied von ganzer Frucht und eben dieser klein gehäckselten Frucht. Und wenn die Ballaststoffe klein gehäckselt sind, dann fällt der Schutz weg. Die Leber wird komplett geflutet und auch der Darm leidet. Zu viel Zucker tut unserem Darm nämlich gar nicht gut. Aber die Alternativen zum Zucker sind halt Vollmager. Und in Wirklichkeit ist die einzige Alternative zum Zucker
Zucker weglassen.
Hm.
Weil auch diese ganzen Zuckerersatzstoffe und Zuckeralkohole auf die Darmbakterien wirken. Beziehungsweise bekommen wir Menschen häufig Durchfall davon und damit verlieren wir die guten Bakterien. Deshalb ist es günstig, den Zucker zu vermeiden. Allenfalls moderat Honig, Ahornsirup oder auch Agavendicksaft zu verwenden.
Eine Sache hätte ich noch und das ist die Sache mit dem Fett. Was unsere Bakterien lieben, sind Omega-3-Fettsäuren. Damit können wir den Untermietern in unserem Darm echt eine große Freude machen.
Ja super, und wo finden wir diese?
Die finden wir zum Beispiel im Fisch, also Thunfisch, Makrele, Lachs, Forelle, Sardine, in Ölen, Leinöl, Hanföl, Walnussöl, im Gemüse natürlich auch, also wenn man Spinat oder Bohnen oder Avocado denken, an Nüsse und Samen, Leinsamen, Walnüsse. Also da gibt es schon viele Quellen. Und damit unterstützen wir die sogenannte Eubiose, also das Gleichgewicht der Mikroorganismen im Darm. Und alle fühlen sich glücklich und entspannt.
Ja. Yes. Das heißt, das ganze Wissen können wir auf einen Satz zusammenfassen. Iss den Regenbogen plus Probiotika und Präbiotika.
Ein Regenbogen essen, das klingt wirklich spektakulär. Ich habe das übrigens auch mit meiner Tochter probiert. Die hat das missverstanden und hat dann im Regenbogen die Gummibärchen angeordnet und war völlig frustriert, weil ich das nicht gelten habe lassen. Also isst den Regenbogen bedeutet, wir essen Obst und Gemüse in den Farben des Regenbogens. Also gelb zum Beispiel nehmen wir Mais und bei Orange nehmen wir die Süßkartoffel und rot nehmen wir die Tomate und grün den Brokkoli und in blau, violett?
Aubergine.
Genau. Also das bezeichnen wir es, ist den Regenbogen und on top Probiotika und Präbiotika. Da freuen sich dann alle.
Ja, und man isst das ja auch viel, viel lieber, wenn das so wunderschön aussieht.
Also wir merken uns, wir essen den Regenbogen und dazu noch Pro- und Präbiotika. Und dass wir jetzt die Probiotika erwähnt haben, das passt gut, weil das ist jetzt eine schöne Überleitung quasi über den Regenbogen gerutscht, hin zum Quatsch der Woche. Hier räumen wir mit Mythen auf und bringen Fakten statt Fake News. Ein Irrglaube, der bei uns in der Beratung am Institut Allergosan immer wieder eintrudelt, lautet: keine Anwendung von Probiotika bei Histaminintoleranz. Alex, was halten wir davon?
Da müssen wir ganz klar sagen, dass es darauf ankommt, welche Probiotika wir verwenden. Und das Thema ist wirklich so, also wir haben das tagtäglich, kann man sagen, bei uns in der Beratung. Und welche Probiotika deswegen? Weil es gibt wissenschaftlich geprüfte Multispezies-Probiotika, die genau so zusammengestellt werden und entwickelt werden, dass sie kein Histamin produzieren können. Das heißt, tatsächlich gibt es auch Arbeiten, die klarstellen, dass die richtige probiotische Kombination sogar die Degranulation der Mastzellen und damit eben die Histaminausschüttung deutlich vermindert.
Danke, dass wir das klären konnten. Darf ich dir jetzt noch ein paar schnelle Fragen stellen?
Immer her damit.
Okay, also wirklich ganz schnell. Fasten, ja oder nein?
Nein.
Okay. Jein bedeutet was?
Dass Pausen grundsätzlich gut sind, aber dass es auf die Fastenmethode ankommt. Wenn wir jetzt im Vorfeld Darmreinigungen vornehmen müssen, ist es schwierig, weil wir die Bakterien dabei verlieren. Das heißt, viele gute Bakterien. Wenn wir aber an das Intervallfasten, intermittierende Fasten eben denken, dann ist das immer wieder gut, weil da bekommt der Darm quasi eine Pause und die Zellen können sich reinigen.
Okay, danke. Können wir unsere Ernährung durch Probiotika unterstützen? Das heißt, können wir Ernährungssünden ausmerzen?
Sicher, obwohl es natürlich zuerst einmal gut wäre, sich zumindest zu 80% an eine gesunde Ernährung zu halten. Aber wenn wir in einem All-Inclusive-Urlaub waren und von einer Weihnachtsfeier zur anderen getänzelt sind, dann können wir auf jeden Fall mit Probiotika unterstützen, um eben auch Verdauung und das Immunsystem mitzunehmen. Okay, das heißt, wenn wir das einmal zusammenfassen, was haben wir denn heute gelernt? Was packen wir zukünftig auf unsere Mittagsteller?
Also erstens würde ich mal sagen, wir gehen weg von den ewig gleichen Speisen. Wir tauschen das Schnitzel gegen den Spinat und wir geben zumindest ein paar der 200.000 essbaren Arten dieser Welt eine Chance.
Und zweitens, wir ergänzen es mit Präbiotika, wenn wir nicht durch unsere Nahrungsaufnahme auf die 30 Gramm Ballaststoffe täglich kommen.
Gut wäre natürlich auch, wenn wir jetzt noch ein drittens dazufügen könnten, wir reduzieren Zucker und Alkohol und rotes Fleisch und füllen die Lücken unserer Darmbakterienflora durch wissenschaftlich geprüfte Probiotika. Was ist dein Lieblingsessen, Alex?
Burger und Pommes. Nein, natürlich nicht. Natürlich, also wenn du jetzt mein absolutes Lieblingsessen ansprichst, dann natürlich gibt es da auch Sachen dabei, die man jetzt kritisieren könnte. Aber ich muss sagen, ich liebe Lasagne mit einem bunten Salat dazu, also wirklich bunt gemischt, nicht nur Blattsalat, sondern am besten eben, der alle Farben spielt. Und ich habe aber auch eine absolute Leidenschaft für was Süßes und da kommt über die Bananenschnitte leider nichts hinweg. Mm. Also auch wir haben Tage, wo wir sündigen.
Aber ausreichend Probiotika. Aber Alex, jetzt bin ich schon wieder hungrig. Lass uns essen gehen. Und ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bitte denkt daran. Wir Menschen tragen die Verantwortung für Billionen von Bakterien. Wenn wir nicht auf die aufpassen, dann tut's niemand.
Und ich habe seither bei jedem Bissen vor Auge, wie sich die Bakterien in meinem Bauch freudig die Bäuche reiben.
Na Mahlzeit.
Bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.